Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Annette Riedel.
Willkommen zu einem Tacheles mit dem Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia. Wir wollen darüber reden, was es mit der geplanten Digitalwährung Libra auf sich hat, die Facebook im kommenden Jahr einführen will, und über deren Potenzial, die Chancen und auch die Risiken diskutieren. Mit Libra, Herr de la Rubia, sollen Menschen sich in Sekundenschnelle weltweit unkompliziert Geld zusenden können und weltweit auch bargeldlos bezahlen können, ohne Kreditkarte, ohne Bankkonto. Die einen sagen jetzt zu diesen Facebook-Plänen, prima, mit der Digitaldevise wird vor allem grenzübergreifender Zahlungsverkehr wesentlich einfacher und günstiger. Und die anderen sehen es wie der Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz. Nur ein Dummkopf würde Facebook seine Finanzen anvertrauen. Würden Sie?
Ich würde Facebook auch nicht meine Finanzen anvertrauen, aber das Libra-Konzept basiert nicht auf einem reinen Facebook-Ansatz, sondern Facebook sammelt um sich sozusagen ganz viele Spieler um sich herum, und zwar Wirtschaftsunternehmen, Zahlungsanbieter, aber auch gemeinnützige Organisationen. Und die Idee ist, dass letztendlich sogar mindestens 100 Unternehmen dezentral diese Libra-Währung steuern.
Jetzt schwört Facebook Stein und Bein, dass die Facebook-Tochter Calibra, das wäre dann so eine Art digitale Geldbörse, wo man seinen Libra parkt, wenn man es so nennen will, dass die keine Kontoinformationen und Finanzdaten der Nutzer ohne Zustimmung an den Mutterkonzern weitergeben. Auf der anderen Seite wird es aber bestimmte Anwendungen geben, die man ohne diese Zustimmung gar nicht durchführen kann. Also insofern werden Daten Richtung Facebook wandern. Da beißt die Maus keinen Faden ab.
Das wird man sehen. Die Nutzer haben die Möglichkeit, Calibra als Wallet, als Portemonnaie, als digitales Portemonnaie zu nehmen. Es gibt aber auch Wettbewerber, die sind auch vorgesehen, die ihrerseits Wallets anbieten. Und insofern hat der Nutzer auch die Möglichkeit, auf andere digitale Portemonnaies auszuweichen, wo dann das Misstrauen gegenüber Facebook vielleicht nicht ganz so gerechtfertigt ist.
Nun haben die gerade eine Milliarden-Bußgeldstrafe kassiert in den USA, Facebook, weil sie eben nicht sachgerecht mit den Daten ihrer Nutzer umgegangen sind. Das mag einen doch schon misstrauisch machen.
Ich würde auch misstrauisch sein, das ist überhaupt keine Frage. Man muss einfach sehen, das Konzept ist so, dass am Ende Facebook tatsächlich nicht mehr als 1% der Stimmen in der Libra-Assoziation hat. Visa, eBay, ganz viele andere Unternehmen, Mastercard, PayPal und so weiter haben auch jeweils 1% der Stimmen. Und wenn es so kommt, wie Facebook das angekündigt hat, und das soll ab 2020, erste Hälfte 2020 ist da das der sehr ehrgeizige Termin, dann ist Facebook ein Player unter vielen. So ist es zumindest auf dem Papier erstmal festgelegt, und dann wird man beobachten müssen, ob Facebook da seine Versprechen einhält. Das ist ja tatsächlich eine Akzeptanzproblematik, und ich glaube, Facebook würde sich ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie diese Planung über den Haufen werfen.
Bevor wir noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, was die Chancen und Risiken und das Potenzial dieser Kryptowährung angeht, müssen wir vielleicht kurz tatsächlich möglichst einfach erklären, wie das Ganze funktionieren soll. Also wie komme ich an virtuelles Geld?
Also es gibt ein paar Elemente, die tatsächlich erläutert werden müssen. Das erste ist, dass Libra relativ wertstabil sein soll, einfach deswegen, weil es gedeckt wird mit normalen Währungen. 50% Dollar und dann noch 50% andere stabile Währungen wie Euro, Pfund, Yen. Das sorgt dafür, dass die Schwankungen, die werden zwar nicht eliminiert, die Preisschwankungen von Libra, aber sie werden minimiert und sind deutlich geringer natürlich als bei Bitcoin etwa oder anderen Kryptowährungen.
Wo wir extreme Schwankungen erlebt haben. Aber zunächst erstmal muss ich ja Libra kriegen. Wie und wo?
Libra wird letztlich von der Libra-Assoziation an Händler herausgegeben, die einen Vertrag mit dieser Libra-Assoziation, die von den 100 Mitgliedern gesteuert wird, von dort kann die Libra erworben werden. Und zwar zahle ich als Händler, ich könnte es auch Zwischenhändler nennen, zahle ich beispielsweise 1 Million Euro ein und bekomme Libra im Gegenwert von 1 Million Euro. Und dann kann ich als Händler diese Libra wiederum verteilen an andere Menschen. Ich kann auch als normaler Nutzer bei eBay beispielsweise ein Gut verkaufen gegen Libra. Und jemand, der schon Libra hat, überweist mir die Libra und dann bin ich schon in diesem Ökosystem drin.
Wenn es irgendwann so weit kommt. Das Ganze soll ja aber doch angedockt sein, beispielsweise an Facebook oder WhatsApp.
Das ist ganz klar, dass Facebook bzw. WhatsApp, was ja zu Facebook gehört, sein Netzwerk auch nutzen wird, um Libra auch zu verbreiten und diesen Netzwerkeffekt auch zu nutzen. Das heißt aber nicht, dass es Bedingung ist, Facebook oder WhatsApp zu haben, um an Libra zu kommen, sondern es gibt eben diese alternativen Wallets und insofern kann ich unabhängig von Facebook und WhatsApp auch Libra erwerben und damit Zahlungen durchführen.
Was ist jetzt für den Nutzer der Mehrwert gegenüber der Möglichkeit, mobil zu bezahlen? Denn es gibt ja schon mehrere Möglichkeiten, bei uns noch nicht so furchtbar viel, aber zum Beispiel die chinesischen Internetkonzerne Tencent und Alibaba bieten es an. Es gibt den M-Pesa in Kenia oder auch WeChat Pay, auch eine chinesische Variante. Es sind Möglichkeiten, mobil zu bezahlen.
Das Neue an einer Kryptowährung wie Libra ist, dass es nicht abhängig ist von einem Bankkonto. Wenn Sie PayPal, Apple Pay, Visa oder die EC-Karte, da geht ja überall auch mobiles Bezahlen. Das ist richtig. Das ist vom Komfort her ähnlich wahrscheinlich, wie bald auch Libra sein könnte. Nur ich benötige unbedingt ein Bankkonto, an das es angeknüpft ist. Das brauche ich bei Libra nicht und zwar deswegen nicht, weil Libra auf einer Blockchain Technologie basiert.
Eine Art elektronisches Kassenbuch, kann man das so nennen?
Ja, das dezentral in diesem Fall unter den 100 Mitgliedern jeweils gespeichert ist. Und insofern habe ich kein individuelles Konto bei einer Sparkasse oder bei einer Geschäftsbank, sondern ich kann unabhängig vom Bankensystem diese Zahlungen durchführen.
Nun gibt sich Facebook mit dieser Idee als humanitär, als Rebell gegen das existierende Finanzsystem. Sie verweisen mit Recht darauf, dass 1,7 Milliarden Menschen weltweit in der Tat kein eigenes Bankkonto haben und dann in die Finanzgeschäftswelt mit einbezogen werden könnten. Aber abnehmen kann man ihnen das nicht. Denen geht es darum, mehr Nutzer zu generieren, mehr Werbeeinnahmen zu haben und das reale Geld, was die Nutzer sozusagen zur Verwahrung im Gegenwert zur Libra geben, dann ja auch so anzulegen, dass zumindest ein kleiner Zinsgewinn dabei rauskommt.
Sicher ist Facebook ein gewinnorientiertes Unternehmen und wird auch alles dran setzen, um mithilfe von Libra auch seine Gewinne zu erhöhen. Das ist richtig. Aber das marktwirtschaftliche System funktioniert ja in der Regel so, dass Unternehmen ihre Gewinne maximieren und trotzdem als erstaunlich positiver Nebeneffekt auch gesellschaftlicher Nutzen daraus entstehen kann.
Aus Versehen?
Nicht unbedingt aus Versehen, aber auch nicht als Hauptziel. Aber es ist ein entscheidender Nebeneffekt in diesem Fall, dass der Zugang zu Finanzen Menschen gewährt wird, die das in einem normalen Umfeld einfach nicht haben. Und M-Pesa haben Sie genannt als Beispiel.
Aus Kenia.
Das ist entstanden. Es ist inzwischen auch in Tansania, Indien und anderen Ländern wird es auch schon verwendet. Da ist in der Tat so etwas wie finanzielle Inklusion entstanden. Und in Kenia alleine haben 60% der erwachsenen Bevölkerung haben Zugang zu diesem System, was tatsächlich bankunabhängig, allerdings immer noch relativ zentral funktioniert in dem Sinne, dass Telefonunternehmen dort die entscheidenden Spieler sind.
Jetzt haben wir schon den Unterschied versucht zu skizzieren zu anderen Kryptowährungen, die wir schon haben. Bitcoin ist vielleicht die bekannteste. Stabil, haben Sie gesagt, wird Libra wahrscheinlich sein im Gegensatz zu Bitcoin. Und Sie sagen auch, das ist dezentral gemanagt werden wird über dieses Konsortium. Im Moment sind da knapp 30 drin, aber bis zum Beginn sollen 100 verschiedene Unternehmen daran beteiligt sein. Trotzdem ist eine Hauptkritik der Bitcoin-Gemeinde, dass es eben nicht klassisch dezentral ist, sondern dass es letztendlich so eine Art neue Bank gibt, eine Art Schattenbank, die da entsteht mit diesem Konsortium, dieser Assoziation, die das Ganze managt und genau dem Gedanken von Kryptowährungen entgegensteht.
Wir haben bei Bitcoin ein großes, sag ich mal, Problem. Insofern, als die Skalierbarkeit von Bitcoin sehr gering ist. Die Skalierbarkeit. Das heißt, es können nur eine begrenzte Anzahl von Transaktionen pro Sekunde durchgeführt werden. Tatsächlich sind es nur 4 pro Sekunde. Libra möchte auf 1000 und mehr kommen. Und das werden sie auch schaffen, weil sie eben dadurch, dass sie eine zwar dezentrale, aber nicht zulassungsfreie Blockchain haben, sondern eben nur eine begrenzte Anzahl von Mitgliedern, die dort teilnehmen können. Diese Mitglieder haben dann einmal die Computerpower auch, um die Transaktion schnell durchzuführen. Und es ist nicht notwendig, wie bei Bitcoin, ja, ein sehr aufwendiges kryptografisches Verfahren zu installieren, um Transaktionen zu genehmigen, sondern das geschieht praktisch nur durch einmal abhaken sozusagen. Sehr viel energieeffizienter als die Bitcoin-Variante.
Natürlich haben viele Bitcoin sich angeschafft und mit einem großen schnellen Gewinn spekulieren. Aber es war ja auch ein Gedanke dahinter, der eben darauf beruhte, dass man sagt, man will letztendlich die Macht der Banken, der Regierung, der Monopolisten brechen. Und jetzt sieht es so aus, als ob mit Libra ein alternatives Monopol sozusagen geschaffen wird.
Ich glaube nicht, dass das Libra Bitcoin verdrängen wird. Und von den Menschen, denen eben diese Privatsphäre extrem wichtig ist und die möglicherweise auch in Ländern leben, wo sie unterdrückt werden und wo sie wirklich Probleme haben, ihr Vermögen irgendwie vor den gierigen Händen des Staates zu entziehen. Ich denke an Venezuela oder Simbabwe oder anderen Ländern, wo viel Korruption herrscht und die Institutionen nicht funktionieren. Ich glaube, da wird Bitcoin sicherlich auch weiterhin existieren und insofern sehe ich das nicht als eine Konkurrenz, die Bitcoin verdrängt.
Jetzt ist es ja eigentlich nachgerade fast logisch, dass es in Zeiten der Digitalisierung tatsächlich auch eine digitale Währung geben sollte, mit der man günstig überweisen kann. Ist es vielleicht so, dass andere Player in der Finanzwelt diese Entwicklung eher verschlafen? Also warum gibt es zum Beispiel kein E-Euro, also eine elektronische digitale Variante des Euro?
Darüber machen sich Zentralbanken schon jetzt seit mehreren Jahren Gedanken. Es gibt große Forschungsteams, die darauf angesetzt sind. Die chinesische Zentralbank hat jetzt jüngst angekündigt, dass sie kurz davor stehen, einen E-Yuan zu lancieren. Ich glaube, da übertreibt man ein bisschen mit dem kurz davor, aber dass man daran sehr stark arbeitet, glaube ich auf jeden Fall. In Schweden ist man da auch schon etwas fortgeschrittener. Schweden hat das Problem, dass tatsächlich die Zahlungen, die überhaupt noch in bar geleistet werden, immer mehr abnehmen und viele Händler gar keine Barzahlung mehr annehmen. Und insofern ist das richtig, dass die Zentralbanken sich durchaus Gedanken machen. Aber ich würde Ihnen recht geben, zu langsam wird da agiert. Und zwar einmal auf der Seite der Zentralbanken, dass sie nicht diesen Wettbewerb sozusagen annehmen und dann auch selber sagen, hier, wir haben durchaus eine Alternative zu bieten.
Vielleicht bin ich ja ganz furchtbar 20. Jahrhunderts, aber mir wäre persönlich das Gefühl angenehmer, wenn ich mit einer digitalen Währung arbeiten würde, dass sie von einer Zentralbank kommt, vorzugsweise der Europäischen Zentralbank und nicht von einem Konzern. Ich meine, da bekommt doch ein Konzern ein Machtinstrument in die Hand, die einem nachgerade beunruhigen sollte.
Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass diese private Währung, sei es Libra oder sei es ein anderes Konstrukt, was eventuell auch nochmal auf den Markt kommt, dass das natürlich bestimmten Regeln auch unterworfen ist. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass es sinnvoll wäre, da einfach ein Verbot auszusprechen und sagen, wir als Zentralbank wollen oder als Staat wollen unser Emissionsmonopol behalten und deswegen verbieten wir alles andere. Ich glaube, da würde man sich auch keinen Gefallen tun, weil tatsächlich auch ganz viele neue Geschäftsmöglichkeiten auch mit dieser privaten Währung verbunden sind. Wohlfahrtseffekte, dass Menschen auch sehr günstig Geld ins Ausland transferieren können, wenn sie hier als Gastarbeiter beispielsweise sind. Insofern glaube ich, dass man da eine gute Balance halten muss. Auf der einen Seite regulieren, ja. Auf der anderen Seite den Wettbewerb annehmen und selber auch ein e-basiertes Zentralbankgeld auch schaffen.
Wir reden bei Deutschlandfunk Kultur Tacheles heute mit Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. Es geht ums Geld, genauer gesagt um digitales Geld, um Libra, die Digitalwährung, die Facebook im kommenden Jahr einführen will. Regulieren, sagen Sie, nicht verbieten. Das sieht man in manchen Kreisen anders. Politiker, Noten, Banker, aber auch Bürger, die Bedenken gegen dieses Projekt haben. Zum Beispiel hat Finanzminister Scholz gesagt, die Herausgabe einer Währung gehört nicht in die Hände eines Privatunternehmens, denn sie ist Kernelement staatlicher Souveränität. Und die G7, die wichtigsten Wirtschaftsnationen der Welt, haben gesagt, die Welt braucht keine zusätzliche Währung, die sich der demokratischen Kontrolle entzieht. Das klingt dann doch eher nach verbieten wollen als nach regulieren wollen.
Ich glaube, dass viele Institutionen ihre Privilegien sozusagen gefährdet sehen. Und da ist die reflexartige Reaktion erstmal, das wollen wir nicht. Wir sind bisher sehr, sehr gut gefahren mit dem, was wir haben, und wir wollen nicht, dass Private sich da einmischen. Ich glaube nicht, dass das letztendlich ein erfolgversprechender Ansatz ist. Es wird immer, nehmen wir beispielsweise die Schweiz, Länder geben, die da offener sind, die letztendlich mit uns im Wettbewerb stehen. Da ist es doch sehr fraglich, ob ein Verbot nicht letztendlich dazu führt, dass wir im Wettbewerb auch zurückfallen.
Libra soll ja auch aus der Schweiz gemanagt werden. Jedenfalls soll die Assoziation, über die wir schon geredet haben, dort ihren Sitz haben. Zur Kritik gleich nochmal ein Wort, aber wenn wir gerade dabei sind, wie soll das mit der Zulassung funktionieren? Die muss ja im Grunde weltweit sein. Also auch Regulierung, Vorgaben an Transparenz oder Strukturen in so einer Assoziation, oder wird das dann nach Schweizer Muster funktionieren?
Letztendlich wird vermutlich jeder Staat darüber entscheiden, ob Zahlungen in Libra auf seinem Staatsgebiet dann möglich sind. China beispielsweise lehnt Libra ab.
Die haben schon gesagt, sie würden sie nicht akzeptieren.
Ganz genau. Und entsprechend wird beispielsweise auch der Yuan vermutlich oder ziemlich sicher nicht im Währungskorb auch aufgenommen werden, der die Libra deckt. Und Zahlungen zumindest in der Calibra Wallet werden auch nicht Bürger in China erlaubt werden. Letztendlich muss tatsächlich Calibra mit jeder einzelnen Regulierungsbehörde sprechen und da eine Zulassung
erwirken. Das ist der Name der Assoziation, die das managen wird.
Richtig, ja. Die müssen mit allen Regulierungsbehörden sprechen, und das ist natürlich ein sehr aufwendiges Verfahren, aber wenn man wirklich globalen Anspruch hat und global sein möchte, dann führt daran kein Weg vorbei.
Könnte es denn zu einer der wichtigsten globalen Währungen werden? Hat es das Potenzial?
Denkbar ist das, insbesondere bei kleineren Zahlungen kann ich mir das vorstellen. Gerade in einkommensschwächeren Regionen, dass ein beliebtes Zahlungsmittel wird, weil eben die Transaktionskosten deutlich niedriger sind, als das bei herkömmlichen Zahlungssystemen ist. Also nach Angaben der Weltbank ist eine Überweisung mit Gebühren von im Durchschnitt 7% verbunden. Das heißt, wenn ich 100 Euro überweise, gehen 7 Euro an die zwischengeschalteten Zahlungsanbieter. Und bei Libra angestrebt wird 0 Transaktionskosten, aber lassen Sie es 0,5% sein, dann ist das immer noch eine erhebliche Einsparung. Und das betrifft eben viele Menschen mit geringem Einkommen, wo das wirklich auch einen großen Impact hat. Und insofern glaube ich, dass das auch sehr wohlfahrtsfördernd sein kann.
Und was bedeutet das jetzt für das internationale Finanzsystem? Ist da wirklich am Horizont das, was manche schon als globale ökonomische Revolution bezeichnen, zu sehen?
Also in einem ersten Schritt ist Libra zu 50% durch den Dollar gedeckt.
In einem ersten Schritt. Vielleicht lösen sie sich davon auch irgendwann.
Das ist die Frage, aber im ersten Schritt ist diese 50% festgelegt. Das wird eine ganze Weile dauern, bis man sich davon löst, weil man erstmal Glaubwürdigkeit aufbauen muss. In dieser Zeit ist eher von einer größeren Dollardominanz auszugehen, weil auch die Libra, die in der Eurozone gehandelt wird, auch mit 50% Dollar gedeckt ist. Und insofern alle Eurozahlungen, die damit substituiert werden, stärker jetzt in Dollar vollzogen werden. Wenn man einen Schritt weiter geht, wie Sie sagen, dass man sich wirklich von dieser Deckung löst und sozusagen ein eigenes Ökosystem sozusagen aufbaut, dann ist durchaus denkbar, dass da zumindest eine dritte große Weltwährung entsteht, die natürlich auch parallel zum Dollar und zum Euro auch existieren kann.
Von Unternehmen, also irgendwie wird mir dabei schon immer ein bisschen schummerig.
Ist immer die Frage der Perspektive. Also wir leben in einem Land, wo die Institutionen relativ gut funktionieren. Und warum sollen wir da Angst haben vor einer privaten Währung, wenn wir doch alle die Möglichkeit haben, auch weiterhin die staatliche Währung zu benutzen? Andererseits, wenn man in Ländern lebt, deren Institutionen nicht funktionieren, warum soll man da Libra verbieten und praktisch letztendlich die korrupten Regierungen dort unterstützen und sagen, ihr könnt weiter euer Monopol behalten und die Bürger ausnehmen, wenn doch eigentlich eine Alternative da ist? Die ist zwar privat, aber privat ist ja nicht per se schlecht, auch wenn es ums Geld geht.
Jetzt haben Sie schon gesagt, man sollte es nicht stoppen. Man sollte das Potenzial nutzen. Man sollte und muss es auch regulieren. Finanzminister Scholz hat gesagt, der Euro ist und bleibt das einzige gesetzliche Zahlungsmittel im Euroraum. Welche Handhabe hat jetzt eine Regierung wie die Bundesregierung zu regulieren, wenn sie es nicht verbieten? Also kann sie sagen, wir regulieren die Höhe der Beträge, die in Libra gehandelt werden können? Können Sie sagen, es dürfen nur Privatpersonen beispielsweise? Können Sie sagen, wir stellen Anforderungen an demokratische Mitbestimmung in der Assoziation, die das Ganze managt? Was für eine Handhabe haben Sie und was sollten Sie tun?
Na, der Staat hat zum einen eine ganz einfache Handhabe, indem er sagt, Steuern werden bei uns in der Landeswährung bezahlt. Wir akzeptieren keine anderen Zahlungsmittel. Da die meisten Bürger Steuern zahlen, ist jeder Bürger letztendlich gezwungen, zumindest einen bestimmten Betrag auch in der Landeswährung wieder zu tauschen. Auch wenn er vorher in Libra gehandelt hat, muss er letztendlich für die Steuerzahlung dann Euro wieder erwerben. Damit hat er schon mal eine relativ große Kontrolle darüber, über sein Monopol und darüber, dass die Bürger tatsächlich auch Euro nutzen und der Euro auch einen Wert hat, weil Steuern müssen in Euro bezahlt werden. Das ist zum einen ein Hebel, der andere Punkt, der ja sehr stark diskutiert wird, ist die Frage, wie weit Geldwäsche mit Libra erleichtert werden könnte. Calibra sieht vor, dass jeder Nutzer einen sogenannten Know-Your-Customer-Prozess durchführt. Das heißt also, jeder Nutzer muss sich identifizieren und nachweisen, dass er keine illegalen Tätigkeiten
Teil des Anti-Geldwäsche-Gesetzes, was es ja auf europäischer Ebene gibt.
Ganz genau. Jetzt kann man Folgendes machen. Man kann sagen, okay, Calibra erfüllt diese Voraussetzungen. Dann gibt es vielleicht noch eine Reihe von anderen Wallets, die diese Voraussetzungen entsprechend den Regulatorien auch erfüllen. Was machen wir jetzt mit Wallets, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen? Wenn ich also von einem Calibra-Wallet auf ein Wallet in Nigeria was überweise und das ist ein No-Name-Wallet. Da könnte man mit Höchstbeträgen, glaube ich, am effizientesten agieren, dass man sagt, okay, Überweisung auf die Wallets, die nicht auf dieser Liste stehen, die Know-Your-Customer-Regeln befolgen, die dürfen höchstens 500 Euro äquivalent betragen beispielsweise. Das ist wahrscheinlich effizienter, als wenn man derartige Überweisungen komplett ausschließt oder ganze Länder auch herausnimmt.
Ein Problem, das Kenner der Bankenwelt immer wieder benennen, ist, dass die Zentralbanken über eine Kryptowährung dieses Ausmaßes, dieser möglichen Verbreitung, massiv an Einfluss geldpolitische Gestaltungsmöglichkeit verlieren. Ist das eine Gefahr oder ist das ein Gewinn, weil es natürlich da auch immer wieder Manipulationen von Währungen gibt auf diesem Umweg?
Diese Problematik, dass man Währung hat, die im Wettbewerb zur eigenen Währung stehen, das ist ja keine neue Problematik. Das haben viele Länder, die traditionell instabile Währungen haben. Nehmen wir mal Ukraine, nehmen wir Argentinien. Da findet ohnehin schon seit Jahren eine Art von Dollarisierung oder Eurisierung auch statt. Das heißt, die Bürger weichen aus auf stabile Währung. Und in diesen Ländern verliert die Notenbank in der Tat den Einfluss, kann die Wirtschaft nicht so steuern, wie sie das eigentlich möchte. Das kann durchaus auch passieren in der Eurozone, insbesondere dann, wenn beispielsweise viele Bürger angesichts der negativen Zinsen, die wir derzeit in der Eurozone haben, also eine 10-jährige Bundesanleihe, da bekommt man kein Geld, sondern man muss pro Jahr 0,7% zahlen, um das Privileg zu haben, diese Anleihe zu halten. Da könnte natürlich sein, dass viele Anleger sagen, na gut, da weiche ich doch lieber aus auf Libra und halte das Geld einfach so, ohne mit Nullzinsen und stehe dann besser da als mit dem Euro. Das hängt sicherlich auch davon ab, wie sicher die Bürger Libra auch ansehen. Da muss natürlich sehr viel Vertrauen aufgebaut werden.
Es gibt eine Umfrage, gerade eine aktuelle aus dem Juli, dass 72% der Bürger in Deutschland zumindest das sehr skeptisch sehen.
Ja, das wundert mich nicht. Deutschland ist ohnehin ein Land, was sehr stark zur Bargeldhaltung neigt, was möglichst viele Transaktionen in Bar durchführt und gerne auch ein Bündel Scheine auch zu Hause unter der Matratze hält. Insofern glaube ich, ist das nicht unbedingt repräsentativ für den Globus, und da Libra ja einen globalen Anspruch hat, müsste man das vielleicht ein bisschen relativieren.
Jetzt haben Sie schon gesagt, was das für Zentralbanken der einzelnen Staaten bedeuten kann. Die Europäische Zentralbank, die ja auch für die Niedrigzins- oder Negativzinspolitik in der Eurozone verantwortlich ist, hat ja als höchstes, edelstes Mandat, die Preisstabilität zu garantieren. Kann dieses Mandat in irgendeiner Form berührt werden, wenn es diese Kryptowährung irgendwann gibt und sie eine gewisse Verbreitung findet?
Ja, sicher. Notenbank versucht ja durch Zinserhöhung oder Zinssenkung, je nachdem, wie der Konjunkturzyklus gerade ist, die Konjunktur zu beeinflussen und letztendlich damit das Preisniveau und die Inflation zu beeinflussen. Und wenn aber ein Großteil der Transaktionen tatsächlich in Libra stattfindet, dann ist diese Einflussmöglichkeit durchaus erheblich verringert. Wobei man muss in der heutigen Welt sagen, wer traut der EZB überhaupt noch zu, die Inflation zu steuern? Das ist ja ein globales Phänomen. Jetzt wird gerade in Jackson Hole auch darüber diskutiert, in den USA ein Zentralbanktreffen, welche neuen Konzepte es denn gibt, damit Notenbanken tatsächlich wieder in die Lage versetzt werden, die Preise zu steuern. Das ist also unabhängig von Libra, ist das ohnehin ein Problem.
Gibt mir das Stichwort, um noch einen Satz zu der neuen Chefin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, einzufordern von Ihnen. Im November tritt sie ihr Amt an. Sie ist Juristin, sie war Politikerin, sie war Chefin des Internationalen Währungsfonds. Sie ist keine gelernte Ökonomin. Was erwarten wir von ihr?
Ich glaube, von Christine Lagarde können wir eine wesentlich politischer agierende Notenbankpräsidentin erwarten.
Ist das gut oder schlecht?
Ich glaube, es ist gut, weil politischer heißt für mich nicht politisch abhängig, sondern sie wird möglicherweise viel offensiver, als Mario Draghi das gemacht hat, auf die Regierung zugehen und ihn nicht unbedingt in aller Öffentlichkeit, aber ihn letztendlich in mehr oder weniger privaten Gesprächen sagen, passt auf, die Notenbank, die hat nicht mehr die Mittel, um die Wirtschaft zu steuern, beziehungsweise um die Inflation wieder nach oben zu bekommen und die Wirtschaft anzukurbeln. Ihr seid dran. Die Regierungen müssen mit Fiskalpolitik, mit Strukturreform, die müssen endlich agieren, damit die Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Und das kann sie mit einer viel größeren Autorität vertreten, als das Mario Draghi gemacht hat. Mario Draghi hat in jeder Stellungnahme durchaus auch die Regierung in die Pflicht genommen. Aber Christine Lagarde als IWF-Chefin weiß ganz genau, wovon sie redet. Da ging es immer darum, dass Länder Strukturreformen durchführen müssen, dass sie ihre Wirtschaft umkrempeln müssen. Und da hat Geldpolitik immer nur eine Rolle gespielt, aber nicht die entscheidende Rolle. Und insofern gehe ich mal davon aus, dass sie diesen viel umfassenderen Ansatz auch wählt.
Ganz konkret, sie könnte nach Rom gehen und sagen, okay, wir EZB kaufen weiter italienische Staatsanleihen, damit die Rendite dann nicht in nicht mehr finanzierbare Höhe schießt. Aber dafür erwarten wir, EZB, auch, dass ihr ABCDEFG.
So wird sie es bestimmt nicht machen, sondern sie wird das einfach thematisieren, viel stärker einfach in den Pressekonferenzen in den Vordergrund rücken, den politischen Handlungsbedarf und letztendlich mit ihrer Autorität versuchen, die Regierung in die Pflicht zu nehmen. wenn man dieses so macht, wie Sie das jetzt gerade vorschlagen. Ich glaube, das wäre zu plump, das wäre letztendlich kontraproduktiv.
Sagt der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia, mit dem wir heute bei Deutschlandfunk Kultur Tacheles geredet haben. Vielen Dank.
Sehr gerne.